Die Radio Wissen. Update.
Als Bundesinnenminister habe ich heute die Vereinigung mit dem Namen Die wahre Religion verboten und aufgelöst.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht von einem deutlichen Signal an die radikal-salafistische Szene. Hunderte Polizisten haben Wohnungen, Büros und Lagerhallen in mehr als 60 Städten durchsucht. Die Organisation Die wahre Religion steckt auch hinter den kostenlosen Koranverteilungen der sogenannten Stiftung LIS. Mehr zum Verbot des Vereins gibt es jetzt im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Die heutige Maßnahme ist ein klares Signal an die Szene. Wir gehen entschlossen und umfassend gegen alle Bestrebungen vor, die sich gegen unsere Freiheit und unsere Grundwerte richten.
Es war eine der größten Aktionen gegen den organisierten Salafismus in Deutschland, nach mehr als einem Jahr Vorbereitung. Der Verein Die wahre Religion wurde nach Angaben der Behörden vor 11 Jahren als Predigernetzwerk gegründet. Zuerst hat er Vorträge und Seminare organisiert. Seit einigen Jahren sorgt er aber vor allem mit Koranverteilaktionen für Aufsehen. Nicht nur in Deutschland, sondern zuletzt in insgesamt 15 Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und Österreich. Der Verein sagt, dass bis Mitte des Jahres rund 3,5 Millionen Exemplare verteilt wurden. Nach Ansicht des deutschen Innenministers geht es dabei aber nicht darum, für den Islam zu werben, sondern letztendlich um die Unterstützung von Terrormilizen wie dem IS.
In Fußgängerzonen werden Hassbotschaften und verfassungsfeindliche Ideologien verbreitet und Jugendliche mit Verschwörungstheorien radikalisiert.
Laut de Maizière hat die Gruppe schon etwa 140 Jugendliche angeworben, die sich in Syrien oder im Irak Terrorgruppen angeschlossen haben. Mit Religionsfreiheit habe das nichts mehr zu tun. Der Anwalt von Vereinsgründer Ibrahim Abu Naji hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Mutlu Günal sagte im SWR, der Verein werbe nur für den Islam und helfe allen, die übertreten wollten.
Wenn sich einzelne Personen für diesen Weg entscheiden, die sich dann strafbar machen, dafür trägt Herr Abu Naji keine Verantwortung, weder in moralischer Hinsicht noch in juristischer. Wenn er damit ansatzweise was zu tun hätte, glauben Sie mir, der Generalbundesanwalt wäre da längst in Aktion getreten, ist er aber nicht, weil das einfach auch nicht zutrifft.
Vereinsgründer Abu Naji selbst ist nach Günals Angaben im Ausland. Er wolle aber gegen das Verbot juristisch vorgehen. Innenminister de Maizière wiederum hatte versucht klarzumachen, dass sich das Verbot des Vereins nicht gegen den Islam als Religion richtet und auch nicht dagegen, für den Islam zu werben.
Muslimisches Leben hat einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Das heutige Verbot richtet sich vielmehr gegen den Missbrauch der Religion durch Personen, die unter dem Vorwand, sich auf den Islam zu berufen, extremistische Ideologien propagieren und terroristische Organisationen unterstützen.
Frühere Verbote gegen islamistische Gruppen haben allerdings auch gezeigt, dass sie nicht viel bringen. Normalerweise organisieren sich verbotene Vereine und Organisationen einfach neu. Das erschwert zwar den Zugang für Neueinsteiger, aber auch die Sicherheitsbehörden müssen sich jedes Mal auf neue Verhältnisse einstellen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz halten viele die Razzien für richtig. Jens Gnärlich schreibt auf Facebook, die Verteilaktionen hätte man bereits vor 3 Jahren verbieten sollen. Wer das zum Beispiel mal in Hamburg miterlebt hat, dem war klar, dass mehr dahinter steckt als Religion. Auf tagesschau.de meint Nutzer Peace One, endlich wird etwas getan, um unsere Jugend zu schützen. Religionsfreiheit muss dort aufhören, wo sie gegen unser Grundgesetz hetzt. Keine Toleranz für Intoleranz, hier müssen wir unsere demokratischen Werte verteidigen. Einige User nutzen das Thema auch für rechte Parolen und radikale Äußerungen. Die Redaktion von Zeit.de etwa musste mehrere Kommentare löschen. Nutzer Schmiedchen Schleicher vertritt auch eine sehr deutliche Position. Diese Fanatiker sollten am besten unverzüglich in ein streng muslimisches Land ihrer Wahl abgeschoben werden. Dort können sie dem geneigten Publikum ihre mittelalterlichen Ansichten verkaufen. Und auf Zeit.de schreibt Michjord, was mich nur wundert, ist die Tatsache, dass die Behörden kurz vor den entscheidenden Wahlen in NRW und auf Bundesebene in 2017 verstärkt unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund kontrollieren.
Was sonst noch wichtig war?
Das deutsch-türkische Verhältnis bleibt angespannt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei seiner Türkei-Reise die Reaktion der türkischen Regierung auf den Putschversuch offen kritisiert. Steinmeier hatte sich erst mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen und danach mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gesprochen. In der gemeinsamen Pressekonferenz sagte Steinmeier, die Bundesregierung beobachte die Massenentlassungen von Richtern und Lehrern, die vielen Verhaftungen und die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei mit Sorge. Er sei außerdem irritiert über den Vorwurf, Deutschland unterstütze Terroristen der verbotenen Kurdenorganisation PKK.
Verehrter Kollege, lieber Mevlüt, lass mich noch mal klarstellen, damit kein Missverständnis im Raum bleibt. Wir verurteilen jede Form von Terrorismus, die von IS genauso wie Terrorismus der PKK.
Cavusoglu blieb distanziert. Er warf Deutschland vor, tausende Terroristen der PKK und Anhänger der Gülen-Bewegung zu beherbergen. Und er verteidigte das Vorhaben, die Todesstrafe in der Türkei wieder einzuführen. Cavusoglu kritisierte auch erneut die Armenier-Resolution des Bundestags. Deutschland verstehe das Thema einfach nicht. Steinmeier traf sich am Nachmittag noch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und mit Ministerpräsident Binali Yildirim. Diese Gespräche wurden erst kurzfristig vereinbart. Über die Inhalte ist noch nichts bekannt. Es ist Steinmeiers erster Besuch in der Türkei seit dem Putschversuch im Juli. Die Bundesregierung muss die geheimen Spählisten des US-Geheimdienstes NSA nicht an den Untersuchungsausschuss des Bundestages rausgeben. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Auf den Listen sind die sogenannten Selektoren aufgeführt, also die Suchbegriffe, Telefonnummern oder Mailadressen, mit denen der Bundesnachrichtendienst im Auftrag der NSA unter anderem europäische Firmen und Politiker ausgespäht haben soll. Die Richter sind der Meinung, dass die Listen das Geheimhaltungsinteresse der USA berühren. Deshalb habe nur die Bundesregierung die Befugnis über sie. Geklagt hatten die Bundestagsfraktionen von Linkspartei und Grünen und zwei Mitglieder des NSA-Untersuchungsausschusses. Viele Flüchtlinge wollen in Deutschland gern einen Schulabschluss machen oder sich weiterbilden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles heute vorgestellt hat. Befragt wurden Flüchtlinge, die 2013 nach Deutschland gekommen sind. In der Studie wurden sie auch nach ihrer Weltanschauung gefragt. Zwei Beispiele: 96% wollen ein demokratisches System. Fast genauso viele finden es wichtig, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Ein Überprüfungsgericht in Ägypten hat das Todesurteil gegen den gestürzten Präsidenten Mohamed Mursi gekippt. Das Verfahren soll jetzt neu aufgerollt werden. Mursi war letztes Jahr wegen eines Massenausbruchs in einem Gefängnis zum Tode verurteilt worden. Er war der erste demokratisch gewählte Präsident in Ägypten nach dem arabischen Frühling 2011. Das Mitglied der islamistischen Muslimbrüder wurde aber 2013 nach Massenprotesten gegen ihn gestürzt. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Wegen anderer Vorwürfe wurde Mursi zu langen Haftstrafen verurteilt.
Was noch wichtig wird:
US-Präsident Barack Obama will morgen in der griechischen Hauptstadt Athen eine große Rede über Demokratie und Globalisierung halten. Griechenland ist die erste Station auf Obamas letzter Europareise als Präsident. Und er hat heute großen Applaus bekommen, als er die Fortschritte der Griechen in der Schuldenkrise lobte und einen Schuldenschnitt für das Land forderte. Vor seinem Abflug hatte Obama die internationale Politik dazu aufgerufen, seinem Nachfolger Donald Trump gegenüber offen zu sein. Trump habe ihm versichert, dass er den strategischen Verpflichtungen der USA, wie etwa in der NATO, nachkommen werde.
He expressed a great interest in maintaining our core strategic relationships.
Nach seiner Rede morgen fliegt Obama weiter nach Berlin. Dort trifft er sich am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr zu Obamas letzter Europareise und zur Frage, was von seiner Präsidentschaft bleibt, hört ihr nach dem Update in der Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen.
Und sonst in der Welt?
Wenn sich eine jüdische Frau scheiden lassen will, braucht sie dafür die Einwilligung ihres Mannes. Wenn er ihr keinen Scheidungsbrief ausstellt, hat sie kaum eine Chance. Um gegen diese Diskriminierung vorzugehen, gibt es jetzt in Israel eine neue Vorschrift. Wer sich weigert, in eine Scheidung einzuwilligen, muss in Zukunft mit einer Haftstrafe rechnen. Das berichtet die Jerusalem Post. Dem Bericht zufolge gilt das auch für Frauen, wird aber wohl hauptsächlich Männer treffen. Aktivisten sagen, sie sind die Hauptverweigerer. Einen Haken gibt's aber immer noch. Die Strafverfolgung droht nur dann, wenn ein Rabbinergericht die Scheidung angeordnet hat und man sich trotzdem weigert. Frauenrechtlerinnen sagen in dem Zeitungsbericht, das passiert nur sehr selten. Einer der beiden Verdächtigen aus der Netflix-Doku-Serie Making a Murderer soll jetzt wirklich freikommen. Der 27-jährige Brandon Dassey muss sofort aus dem Gefängnis entlassen werden. Das hat ein Richter in den USA angeordnet. Bis ein Berufungsverfahren beginnt, soll es aber noch Auflagen geben. Schon im August hatte ein Richter die Freilassung angeordnet. Bisher wurde das aber nicht umgesetzt. Desi sitzt zusammen mit seinem Onkel Stephen Avery seit 9 Jahren im Gefängnis. Er hatte gestanden, Avery bei einem Mord geholfen zu haben. Das Urteil gegen beide beruht vor allem auf Desis Geständnis. Er hatte es aber widerrufen und zugegeben, einfach gesagt zu haben, was die Polizisten hören wollten. Desi machte seine Aussage mit 16 Jahren ohne Beistand eines Erwachsenen. In der Netflix-Doku Making a Murderer wird der Fall aufgearbeitet, unter anderem mit Aufnahmen aus den Prozessen und Interviews. Welche Werte machen ein Land aus? Darüber können seit heute die Dänen abstimmen. Zur Auswahl stehen 20 Punkte, darunter natürlich auch Hygge. Dieses dänische Phänomen kann man am ehesten mit Gemütlichkeit oder Geborgenheit übersetzen. Andere Punkte sind beispielsweise die Gleichberechtigung von Frau und Mann, die Sprache, das Vereinsleben und Vertrauen. Eine Woche dauert die Online-Abstimmung. Die Werte mit den meisten Klicks sollen in einen Wertekanon einfließen, der im Dezember veröffentlicht wird. Das Ziel der Aktion, ein größeres kulturelles Bewusstsein unter Dänen und Zuwanderern schaffen.
Wissensnachrichten.
Wir spielen jetzt mal Biodetektiv zusammen mit Tina Kiesling aus unseren Wissensnachrichten. Tina, es geht darum, woher eigentlich genau der Bakterienstamm kommt, der heute für Choleraausbrüche zuständig ist. Zum Beispiel aktuell auf Haiti. Cholera, das ist diese Durchfallerkrankung. Im schlimmsten Fall dehydrieren die Erkrankten und sterben daran. Die Ansteckung erfolgt durch dreckiges Wasser. Cholerawellen gab es auch in Europa lange Zeit. Diese Bakterien reisen also um die Welt und ein Forscherteam hat jetzt im Fachmagazin PNAS die verschiedenen Stationen des aktuellen Bakterienstamms beschrieben. Tina, das ist aber kein lustiger Roadtrip.
Nee, leider nicht. Also der Ausgangspunkt ist, dass wir ja immer wieder Cholerawellen haben. Aktuell ist der 7. Bakterienstamm weltweit unterwegs, der sogenannte L-Tor-Stamm. Das erste Mal ist der 1961 in Makassar auf Sulawesi in Indonesien ausgebrochen. Und jährlich stecken sich 3 bis 5 Millionen Menschen damit an. Makassar war aber nur der Ort, von dem der Bakterienstamm zum weltweiten Sprung angesetzt hat. Bis er das konnte, hatte er schon tausende Kilometer und zahlreiche Mutationen hinter sich.
Und wie sind die Forscher jetzt dem Ursprung dieses Bakterienstamms auf die Spur gekommen?
Also die haben sich 10 unterschiedliche Cholera-Bakterienstämme aus der 7. Welle rausgenommen, untersucht, auch aus unterschiedlichen Zeiträumen. Und dann wurden die jeweiligen Bakterienstämme bis aufs letzte Gen analysiert, um herauszufinden, wann der Stamm mutiert ist und wo es Neukombinationen gab. Heraus kamen 6 unterschiedliche Stationen.
So eine Art kleine Evolution, oder?
Genau, und da siehst du dann die Wanderlust der Cholera-Bakterien. Also zuerst kommen sie aus dem asiatischen Raum, indischer Subkontinent, und wandern mit den Menschen in den Mittleren Osten, und zwar so im 19. Jahrhundert schon. Vermutlich bringen also Pilger die in den arabischen Raum, die nach Mekka wollen. Mhm. Im Jahr 1902 entwickelt sich dann aus dem klassischen Bakterienstamm ein neuer Stamm, und das Bakterium verändert sich hier in einem kurzen Zeitraum sehr schnell. Forscher sehen das dann auch zum ersten Mal unter dem Mikroskop, deswegen heißt dieser neue Stamm auch L-Tor, weil er zum ersten Mal in einer ägyptischen Krankenstation genauer untersucht wurde. Bis jetzt ist der Bakterienstamm zwar, ne, im Mittleren Osten, aber noch relativ ungefährlich.
Aber das klingt so, als ob er das nicht bliebe.
Genau, schon im Mittleren Osten gibt es nämlich erste Mutationen und jetzt passiert das Entscheidende. Der Bakterienstamm wandert von dort nach Indonesien, nach Makassar, und dort nimmt er nochmal richtig Fahrt auf. Also hier mutiert er weiter, hier wird er hochinfektiös. Im Laufe einer relativ kurzen Zeit verändert sich das Bakterium so stark, dass es dann im Jahr 1961 zu dem alles entscheidenden Ausbruch kommt. Und ein Jahr später schon sagt die WHO, dass der L-Tor-Stamm ein neuer, gefährlicher Cholera-Stamm ist und als solcher behandelt werden muss, heißt, es gibt Meldepflicht und Quarantäne.
Okay, mal angenommen, ihr würdet euch jetzt über die Auswirkungen von Cholera informieren wollen, dann machen die meisten das so. Google auf, Suchbegriff eingeben, fertig. Das ist einfach, aber das reicht nicht immer.
Ja, zur Internetkompetenz gehört nämlich mehr als das Surfen im Netz. Und viele in Deutschland, ja, die halten da irgendwie nicht so richtig mit. In dem neuen Bericht im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums wurde jetzt die Internetkompetenz der Deutschen getestet und die sieht tatsächlich nicht so gut aus. Ein Beispiel, nur gut die Hälfte der Internetnutzer haben laut der Studie die nötigen Kompetenzen, um aufwendiger im Netz zu recherchieren. Nur etwa ein Drittel bezieht bei seinen Suchen mehrere Quellen mit ein und nur rund 15% klicken auch mal die zweite Seite der Suchergebnisse an.
Okay, Mal richtig recherchieren hätten wohl auch diejenigen sollen, die die Agarkröte nach Australien gebracht haben. Das ist das nächste Thema. Die sollte nämlich die ebenfalls eingeschleppten Kaninchen in die Flucht schlagen. Aber jetzt sind sie selbst eine Plage.
Und da soll jetzt eine Wurst aus eben diesen Kröten helfen. Das Problem ist nämlich, dass die Kröten giftig sind. Ja. Wo die auftauchen, rotten sie innerhalb weniger Monate ganze Populationen von Säugetieren und Vögeln und so weiter aus. Die Wurst soll Wildtiere in Australien jetzt davor schützen, in Kontakt mit den giftigen Ackerkröten zu kommen. Wildhüter haben deshalb Anwohner in der Provinz von Westaustralien gebeten, Ackerkröten zu sammeln und abzugeben. Aus den Kröten wird dann tatsächlich eine Wurst gemacht, die als Köder ausgelegt wird. Der Trick dabei, die Wurst, die riecht zwar nach der Kröte, ist aber nicht giftig, schmeckt trotzdem richtig scheußlich. Und so sollen andere Tiere lernen, dass die Ackerkröten keine geeignete Nahrung sind.
Okay, Ackerkröten gibt's bei uns zum Glück nicht, aber das, was jetzt kommt, würde Ihnen vermutlich gefallen, nämlich das
Wetter.
Besonders schön war es heute ja nicht. Krötenwetter eben. Fast überall Wolken und Regen. Nur ganz im Süden gibt es Wolkenlücken. Morgen haben dann der Norden und der Nordosten die meisten Chancen auf ein bisschen Sonne. Sonst bleibt's grau. Aber es wird wärmer bei 7 bis 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.